Hallo, ihr Lieben da draußen. Ich habe die besondere Freude, mit der Plauderecke mal wieder on the road zu sein. Und diesmal bin ich nicht bei meinem Endres, sondern ich bin bei einem anderen Experten, den ich mir ausgesucht habe. Auch ein vielgehörter Gast schon in unserer Podcast-Reihe. Einer der ältesten Kunden, nicht aufs Alter bezogen. Der liebe Horst ist heute bei mir. Nein, falsch. Ich bin beim Horst. So ist es nämlich.
Genau. Bernie darf heute mal meine Bibliothek bewundern und er muss hinterher keinen Rasen mähen, weil mein Haus keinen Garten hat.
Da kommen wir viel lieber. Außerdem habe ich einen Kaffee gekriegt. Christian. So, ja, ich sitze hier in Horsts zweiten Arbeitszimmer. Er hat, glaube ich, zwei, hat er mir gerade gestanden und alles voll mit Büchern natürlich. Aber ich glaube, beim Horst ist einfach das ganze Haus voll mit Büchern. Da gibt es kaum noch eine Ecke, wo was frei wäre, gell?
Ja, es sind ganz wenige Ecken noch, die wir frei halten, so wie die Küche zum Beispiel.
Die Küche ist buchfrei?
Die Küche ist buchfrei.
Aber Zeitung wird dann da mal gelesen.
Da wird die Zeitung gelesen.
Ich habe die besondere Freude, heute mit dem Horst über eine Autorin zu reden, die uns beiden sehr am Herzen liegt. Eine der wichtigsten Autorinnen im fantastischen Bereich, für fantastische Literatur. Wir wollen nämlich heute über die Ursula K. Le Guin sprechen. Und ja, wer wäre da der bessere Experte als der Horst, der ja sogar schon die Ehre hatte, ein Buch von ihr zu übersetzen sogar, das leider nicht mehr lieferbar ist, aber Die verlorenen Paradiese hat der Horst übersetzt, hat dafür auch den Kurt-Laßwitz-Preis in dem Jahr für die beste Übersetzung bekommen. Also man kann sagen, einen besseren Experten für ihr Werk, für ihre Arbeiten, für ihre Sprache, für ihre Philosophie kann ich mir eigentlich nicht wünschen. Deswegen, lieber Horst, danke, dass du mit mir da bist.
Wunderbar. Mache ich auch sehr, sehr, sehr gern, weil die Ursula Le Guin tatsächlich eine meiner Lebensautorinnen ist. Es gibt ja im Laufe eines langen Leserlebens ganz wenige Möglichkeiten, sich Autoren, Autorinnen auszusuchen, die einen da immer begleiten. Im Bereich der Science Fiction gibt es tatsächlich nicht so eich viele Autoren, die es auch wert sind, sich von ihnen begleiten zu lassen. Einzelwerke sind immer herausragend. Anders sieht es bei der Ursula K. Le Guin aus. Das K steht für Gröber. Das ist der Geburtsname. Sie war Tochter eines Anthropologen-Ehepaars, Alfred Gröber und Theodora Gröber. Beide haben sehr früh in der amerikanischen Wissenschaftsgeschichte, so um 1910, 1920 herum, das Leben der damals letzten in Kalifornien heimischen Indianer, Ureinwohner, wie auch immer, damals waren es einfach Einheimische für die Familie Gröber, Leute, die dort schon gewohnt haben, als die weißen Amerikaner eben ins Land eingefallen sind. Was dazu geführt hat, dass die Ursula Le Guin mit diesen Leuten Kontakt hatte, aufgewachsen ist. Das heißt, die waren bei ihr zu Hause. Die waren mit ihnen zusammen zelten, die waren mit ihnen zusammen auf Urlaubsreisen. Das heißt, da sind die hingefahren oder die sind mit denen gefahren, haben sich immer wieder getroffen. Und das hat in Ursula Le Guin eine Liebe zur Natur, zu den einheimischen Menschen, zu
Vor allem auch Menschen, die mit Natur noch leben, ne?
So. Genau. Ja. Menschen, die mit diesem Land, auf dem sie leben, anders umgehen, als weise Menschen das machen würden. Das hat sie praktisch von Kindheit an kennengelernt und lieben gelernt. Und das war auch ihr und ihrem Werk immer inhärent. Das heißt, selbst auf den fernsten Planeten, in der weitesten entfernten Galaxis, wenn sie da mal eine Geschichte angesiedelt hat, hat sie immer auch ein Augenmerk drauf gehabt, wie ist denn die ursprüngliche Ökologie, wie ist denn die ursprüngliche Gesellschaft dort und wie verändert sich das alles, wenn andere Gesellschaften da hinkommen. Und das ist letztlich einer der ganz, ganz großen Hintergrundthemen in ihrem Heinisch-Zyklus, in dem den ganz große Teil ihrer Science-Fiction-Geschichten angesiedelt sind. Sie hat im Lauf ihres Lebens ja zwei große Zyklen gehabt. Das eine war der Erdsee-Zyklus,
der Fantasy-Zyklus,
genau. Und das andere war eben der Heinisch-Zyklus, der in der Science-Fiction zu Hause ist. Sie hat eine klassische Schulbildung gemacht, hat an Cambridge studiert, damals natürlich noch an einem reinen Frauencollege, hat mehrere Stipendien bekommen, zum Beispiel ein Stipendium in Paris in den 50er Jahren, und dort lernte sie auch ihren späteren Mann kennen. Dieser Charles Le Guin hat sie dann auch 1953 noch geheiratet.
Daher in Paris. Jetzt haben wir auch endlich die Erklärung für den Namen.
Genau.
So, dankeschön.
Die beiden hatten dann, nachdem sie nach Amerika zurückgekommen sind, 3 Kinder miteinander. Es sah überhaupt nicht nach Schriftstellerkarriere aus, weil sie mussten Geld verdienen. Ja. Sie hatten eine Familie mit 3 schreienden Kindern, die versorgt werden mussten. Also haben sie beide unterrichtet, bis sie nach Portland gezogen sind und dort heimisch geworden. Und da waren sie dann auch bis zum Ende ihres Lebens gewohnt. Ihr Mann blieb dort an der Universität und die Ursula hat sich aufs Schreiben verlegt in den Zeiten, in denen die Kinder ihr halt dazu Zeit
gegeben haben.
Genau. Ja. Was später natürlich mehr geworden ist.
Mal Kindertageskrippe und sowas, genau. Wenn es sowas schon gab in Amerika damals.
Sie hat in den 40er Jahren tatsächlich schon von ihrem Vater unterstützt, erste Geschichten geschrieben und auch an Magazine geschickt. Die wurden aber natürlich von der 12-Jährigen, die sich halt für frühreif gehalten hat, die wurden damals noch abgelehnt. Aber 1961 hat sie angefangen mit den ersten Kurzgeschichten in Science-Fiction-Magazinen. Und ab Mitte der 60er Jahre erschienen dann die Science-Fiction-Romane.
Wie kam das, dass sie gleich als Autorin in den Bereich gegangen ist? Es war ja immerhin noch diese Trash-Literatur-Bereich, der Trivialliteratur, der Pulp-Magazine und sowas. Ja. Und als Romanistin und Intellektuelle hätte man sich ja auch jetzt überlegen können, was anderes zu schreiben.
Das stimmt. Das hat sie später immer wieder auch erzählt, dass sie in der Phase, in der normale Jugendliche so 12, 13, 14, 15 Science-Fiction lesen, da hat sie mal kurz reingeschaut, aber das hat sie damals nicht interessiert. Sie hat damals wirklich klassische Literatur, moderne englische Literatur, das, was sie studiert hat, gelesen. Sie hat später immer so hübsche Sachen gesagt wie, und ich habe mir dann meinen Vergil mal wieder im Original angeschaut.
Mache ich auch ab und zu mal noch Sonntagnachmittag.
Anfang der 60er Jahre ist sie dann über den Freundeskreis, den sie damals hatte, in diese Lektüre reingekommen und hat angefangen, auch heute noch als Meisterwerk angesehene Sachen zu lesen. Sie selbst hat Kurt Vonnegut Smith genannt als den Autor, der damals den Umschwung herbeigeführt hat. Das Problem, das sie noch hatte, war, dass sie eine Frau war. Damals in den 60er Jahren schwierig, nicht unmöglich. Also André Norton, Marion Zimmer Bradley haben da schon geschrieben, veröffentlicht. Sie war da nicht die Erste, aber sie hat das Glück gehabt, eine sehr, sehr gute Agentin zu finden, die die Sachen von ihr auf den Markt gebracht hat. Und da musste sie nicht selbst schauen und sich irgendwie bewerben. Aber wie paranoid diese amerikanische Literaturszene war, das hat sich 1972 noch einmal ganz schön gezeigt. Da hat sie eine Geschichte geschrieben, 9 Lives, 9 Leben. Die hat der Playboy angekauft.
Aha.
Allerdings hat der Playboy sie gebeten, unter einem Pseudonym zu schreiben, weil sie keine Frau als Science-Fiction-Autorin oder als Kurzgeschichten-Autorin ihren Lesern zumuten wollen.
Genau.
Daraufhin hat sie das erste und einzige Mal in ihrem Leben ein Pseudonym genommen, nämlich U. Le Guin.
Das ist ja herrlich.
Und das war dann wiederum auch einer der Auslöser für ihren intellektuellen Widerstand gegen so ein Gehabe. Und sie hat angefangen, in dieser Zeit Essays zu schreiben, sich zu äußern zu dieser völlig unsinnigen Art und Weise. Was dazu geführt hat, dass sie im Laufe ihres Lebens auch ein gutes Dutzend Sachbücher zur Science Fiction zum Schreiben veröffentlicht hat. Geändert hat sich die Geschichte im Bereich der Science Fiction um 1969 rum, angetrieben von ihren mitschreibenden Kollegin James Tiptree Jr., die ja auch eigentlich auch eine Frau war, die unter männlichem Pseudonym geschrieben hat.
Ja.
Joanna Russ war damals sehr aktiv und Harlan Ellison hat mit seinen 2 Anthologien Dangerous Visions und Again Dangerous Visions dafür gesorgt, dass da eine Durchmischung da war, an deren man nicht mehr vorbeigehen konnte. Also da konnte man dann nicht mehr dahinter zurück. Das heißt, Autorinnen waren ab dem Moment einfach da. Und die Qualität, in der Frauen wie Joanna Russ oder eben Ursula Le Guin geschrieben haben, hat auch gezeigt, dass sie mindestens so gut wie ihre Kollegin war, tatsächlich besser, weil sie besser sein mussten, um unterzukommen.
Ne? Da kommt mir schon wieder eine schöne Idee für einen Podcast raus. Da machen wir die Pionierinnen der Science Fiction.
Dann machen wir
die Joanna, der James Tiptree und sowas. Da gibt es mir auch viel dazu zu sagen. Und es ist auch viel Tolles an Empfehlungen da, weil es auch noch lieferbar ist und sowas. Ne? Gerade jetzt mit Carcosa wieder, Joanna Russ. Ich würde jetzt gerne mal von ihrer Lebensgeschichte ein bisschen abschweifen und dann mal so langsam ein wenig aufs Werk kommen. Mhm. Ich nehme mal an, also ich meine, allein was ich weiß oder kenne, ist es schon viel, aber in einem 96 Jahre Leben.
88 ist sie geworden.
88, naja gut.
Sie ist 1929 geboren und ist im Januar 2018 gestorben.
Ja. Okay, da kommt da auf jeden Fall trotzdem was zusammen in so einem Leben.
Also sie hat weit über 20 Bücher geschrieben mit Prosa. Es gibt von ihr über ein Dutzend Sekundärbücher, also Sachen mit Essays, Buchbesprechungen, Artikeln, die sie geschrieben hat. Es gibt 5 Interviewbände allein mit ihr. Und es gibt von ihr eine Sache, die ja auch in Deutschland bei deutschen Autoren immer gerne vergessen wird. Es gibt von ihr etwa ein Dutzend Gedichtbände. Mhm. Weil Ursula Le Guin war aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Interessenslage, die sie hatte, weil sie zeitlebens einfach auch ein neugieriger Mensch war, an allem interessiert, was es irgendwie gab, vor allem im literarischen Bereich. Das heißt, sie hat sich da nirgendwo rausgehalten. Wenn es irgendwo was gab, wo sie sich engagieren konnte, in Portland hat sie sich engagiert. Es gab eben eine kleine, aber feine Gruppe von Poeten, die Science-Fiction-Gedichte geschrieben haben. Das ist eine Szene, die bei uns in Deutschland vollkommen unbekannt ist. Mhm. Die verleihen sogar eigene Preise im Jahr für das beste Science-Fiction-Gedicht. Echt? Und sowas.
Das ist mir jetzt ja auch neu. Wahnsinn. Und
die Library of America, wo die Amerikaner, also die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Autoren pflegen, also ihre Hall of Fame, ihre besten Autoren wie Mike Twain, wie Edgar Allan Poe, Washington Irving, Herman Melville. Da gibt es eine inzwischen auf 7 Bände gewachsene Reihe mit Ursula Le Guin Bänden. Und auch da ist einer dieser Bände komplett ihren gesammelten Gedichten gewidmet. Also ihre Gedichte sind eben auch was ganz Wichtiges in ihrem Schaffen. Das führt auch dazu, dass in ihren Werken immer wieder auch Gedichte auftauchen, teilweise eben auch von ihr selbst. Was für mich auch eine zusätzliche Herausforderung bei der Übersetzung Verlorene Paradiese war, weil da auch einige Gedichte drin sind. Und ich bin kein Harry Rowold, der das mal schnell so mit übersetzt. Ich musste mir da schon einige Tage Gedanken zu machen. Das hat mich teilweise mehr gefordert wie mehrere Seiten Prosa.
Ja, aber wie der Kurt Laßwitz-Preis bestätigt hat, das ist ja anscheinend ganz gut hingekriegt, ne?
Ja, da möchte ich noch ergänzend hinzufügen, das Buch hat sogar 2 Preise bekommen. Es wurde in dem Jahr nämlich auch als bestes ausländisches Werk mit dem Kurt Laßwitz-Preis ausgezeichnet. Der Hoffnungsschimmer am Horizont, dass dieses Buch eventuell mal wieder auf dem Markt lieferbar wird, wird heller und heller. Mehr darf ich dazu aber noch nicht sagen.
Dieses kleine Gerücht, das freut mich sehr, weil ich habe es immer sehr gerne empfohlen und ich finde es einfach ein ganz, ganz wunderbares, eine kleine Novelle ist es ja eigentlich. Ne?
Es ist eine dieser Spezialformen, die die amerikanische Literatur pflegt.
In der Übersättigung mit den vielen Riesen, langen Schreibern, die nicht zu Ende kommen, ja, würde ich mal sagen, so ein kleines, dichtes Buch ist einfach auch was Feines, trotzdem.
Das ist auch einer der, ich sage jetzt mal, wirklichen Vorzüge am Werk von Ursula Le Guin. Selbst die 6 Bücher, die zur Erdsee gehören, zum Erdsee-Zyklus, sind fast für sich lesbar. Die ersten 3 Bände bauen aufeinander auf. Der 4. Band Theano wechselt die Perspektive komplett. Dann ist ein Band mit Kurzgeschichten erschienen, der sowieso ja für sich steht. Und dann noch eben ein abschließender Band, Der andere Wind. Es liest sich am Stück natürlich auch sehr schön, aber man kann eben diese Sachen auch häppchenweise zu sich nehmen. Und bei ihren Science-Fiction-Romanen gibt es eh keine Mehrteiler. Also da hat sie sich ausschließlich auf abgeschlossene Sachen konzentriert, sei es in ihrem ganz frühen, ganz wichtigen Werk Die linke Hand der Dunkelheit, das ist 1969 erschienen, oder eben in Freie Geister, früher Der Planet der Habenichtse. Das spielt zwar eben in diesem Heinisch-Zyklus, ist aber weder aufeinander aufbauend noch eben eine Fortsetzung jeweils von dem einen zum anderen, sondern nur der Rahmen, das große Universum im Hintergrund.
Treten auch keine Protagonisten auf, die mal irgendwo wieder
im Normalfall nicht. So. Also das ist normalerweise ist es eben ist
für alles für sich
wirklich ein für sich alleinstehendes.
Ja, jetzt Werk. Sind wir ja schon mitten im Werk. Das heißt, du hast jetzt das Fantasy-Werk als erstes genannt gehabt, die RC-Geschichte. Die ist wunderbarerweise auch lieferbar, gell, bei Thor Fischer.
Genau, Thor Fischer hat sich da tatsächlich in Absprache mit Ursula Le Guin noch am Ende ihres Lebens durfte sie noch den Zeichner Charles Wess aussuchen, der das ganze Buch illustriert hat. Und es ist ein unglaublich schöner Geschenkband dabei auch rausgekommen mit sehr, sehr vielen farbigen und schwarz-weißen Illustrationen, der natürlich einen gewissen Preis hat. Wer es nur lesen will, der kann auf die zwei Taschenbuch-Ausgaben, die da draus gemacht wurden.
Das sind jeweils die drei Bände.
Sind die ersten drei und die zweiten drei Teile
reingepackt.
Reingepackt in die Taschenbuchausgabe.
Das ist ganz günstig zu haben, ja.
Ja, und das Schöne ist eben, dass nach dem Jahr 2014, als mal eine größere Pause in der Rezeption passiert ist, nach Verlorene Paradiese andere Verlage eben entdeckt haben, oh, es gibt ja eine Autorin und die schreibt auch gute Bücher, und dann sind tatsächlich sehr viele ihrer großen klassischen Science-Fiction-Bücher wieder aufgelegt worden. Neue Sachen sind dazugekommen, weil als 2002 die deutsche Verlagslandschaft beschlossen hat, wir bringen keine Le Guin mehr, hat Ursula Le Guin ja nicht aufgehört zu schreiben. Das heißt, die hat da gerade angefangen, ihren letzten großen Zyklus zu schreiben, die Annalen der Westküste. Da ist leider nur der erste Band, Die wilde Gabe, auf Deutsch erschienen. Die anderen beiden Bände hat man in Deutschland bis heute noch nicht gebracht. Diese letzte Trilogie ist ihr großer Beitrag zur, ich sage jetzt mal, zur Jugend-Science-Fiction, also zu diesen Coming-of-Age-Geschichten, in denen Jugendliche die Protagonisten sind und mit ihrer neuen Sicht auf die Welt, mit ihrem Widerstand gegen das, was alte weiße Männer eben als Maßregel ansehen, wo die dann sagen, nein, das kann man ändern, das wollen wir ändern. Es ist in einen halb fantastischen, halb utopischen Rahmen gesteckt und ist noch einmal ein wirklich großer Werkzyklus geworden. Hat sie auch noch einmal einen Nebula Award bekommen.
Ja, Wahnsinn.
Also es ist nicht so, dass sie da am Ende ihres Lebens irgendwie ausgeschrieben war oder geschwächelt hätte. Sie hat also ihre Qualität eigentlich durchgängig gesteigert.
Wir schaffen das hier an dieser Stelle nicht, euch alle Bücher detailgenau darzulegen, zu empfehlen mit Inhaltsangabe und ja Bedeutung. Ich schreibe euch ein paar und vor allem das, was auf Deutsch lieferbar ist, dann in den Text zu unserem Podcast nochmal dann ausführlich rein. Ich würde von dir jetzt gern, Horst, würde ich mal sagen, wir gehen mal auf die...
Vielleicht auf das Jahresende 2025 und was dieses Jahresende für uns gerade so bringt als Ursula Le Guin-Leser.
Also wir haben ja über ein paar Sachen schon gesprochen, da will ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Mhm. Ganz wichtiges Werk, Die linke Hand der Dunkelheit. Ganz wichtig, da geht es auch um Geschlechterfrage, Gendern schon sehr früh. Also solche Fragen der Geschlechtlichkeit, wozu gehöre ich? Planet der Habenichtse früher, jetzt Freie Geister, absolut wichtiges Werk.
Da ihr geht's. Insgesamt vermutlich wichtigstes Buch überhaupt ist eben diese Freie Geister, weil es den Begriff der Utopie neu denkt.
Ja.
Bis dahin war sowohl von den Literaten wie von den Philosophen die Utopie auf Platon zurückgeführt und es war so ein wünschbares, vorstellbares, zukünftiges Gebilde, das man aber nie erreichen kann. Ursula Le Guin hat ihr Freie Geister oder The Dispossessed im Original Ambiguous Utopia genannt, also eine zweigesichtige, eine zweischneidige Utopie. Und das bedeutet, bei ihr gibt's diesen utopischen Staat. Wie kommen Leute in diesem Staat aber damit zurecht? In dem Moment, wo das Ganze statisch würde, wäre es schon wieder kein Utopia. Da wäre die Geschichte eigentlich schon wieder rum. Und das heißt, das Spannende ist, dass sich diese Utopie ständig weiterentwickelt, dass da Widerstände auch bei den Menschen, die dort leben, gibt, aber auch Bestrebungen, das weiterzuentwickeln, dort zu bleiben, nicht davon zu laufen. Es ist tatsächlich eben ein Hin und Her, ein Yin und Yang. Der Held der Geschichte ist ein Wissenschaftler, der mit den Mitteln, die ihm in seinem utopischen Staat zur Verfügung stehen, nicht in der Lage ist, seine Forschungen zu Ende zu führen. Deswegen geht er in einen kapitalistischen Staat, in eine Gesellschaft, die ihn willkommen heißt, mit allem, was er hat, verwöhnen will, praktisch Zucker in den Arsch bläst. Er bringt seine Forschung zu Ende, macht dann aber was, was für den Kapitalisten undenkbar ist. Er stellt diese Erfindung, die er hat, einfach der gesamten Gemeinschaft kostenfrei zur Verfügung.
Das Spannende an diesem Buch ist eben, diese zwei Gesellschaften spielen auf zwei unterschiedlichen Planeten und werden da halt einfach auch ganz deutlich gegenübergestellt.
Genau, ja. Die Hauptfigur erlebt eben beide Gesellschaften.
Ja. Und wir als Leser eben auch.
Wir als Leser auch. Und wir als Leser müssen uns auch entscheiden.
Ja. Ein also, zeitlos spannendes Thema, würde ich mal sagen. Ne? Also dieses Buch wird, glaube ich, nie wirklich altern. Also da müsste schon viel passieren. Da müsste man schon in die Kultur von Ayn Banks
eintauchen. Ja, also da müssen, wenn wir so weit sind. Müssen wir weit ja, müssen suchen. Wir, ja.
Als erstes, wenn du jetzt sagen würdest, liest doch mal was von der Ursula K., würdest du dann sagen, lies Freie Geister oder würdest du sagen, steig mit was anderen ein?
Also es liegt ein klein wenig daran, wie man zu Kurzgeschichten steht. Ja. In dem Moment, wo ich auch sehr gerne Kurzgeschichten lese, würde ich tatsächlich mit ihren Kurzgeschichten anfangen.
Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Das war nämlich die Falle, in die ich dich gelockt habe.
Ursula Le Guin hat etwa 100 Kurzgeschichten geschrieben im Rahmen ihrer über 60-jährigen Schriftstellertätigkeit. Und 25 davon sind jetzt gerade eben in einem Monsterband 800 Seiten bei Thor erschienen, heißt Der Tag vor der Revolution. Genau. Also es ist nicht die beste Geschichte nach meiner Meinung, aber es ist wahrscheinlich ihre wichtigste Geschichte, weil es ist die Geschichte von Odo, der Frau, die die Gesellschaft, die in Freie Geister beschrieben wird, erfunden hat. Es wächst ja nicht einfach oder fällt nicht von den Bäumen. Es gibt einfach Menschen, die so eine Utopie erstmal begründen, auch theoretisch unterfüttern und so weiter. Und das ist eben diese in der Geschichte der Tag vor der Revolution schon sehr alte Frau, die jetzt eben sieht, dass die jungen Leute ihr Werk weiterführen und zwar ohne, dass sie noch gebraucht wird. Und sie reflektiert darüber und sie findet es jetzt nicht wirklich traurig oder schlimm, dass sie jetzt zur Seite geschoben ist. Und sie freut sich darüber, dass es noch Leute gibt, die sich an sie erinnern. Aber es ist also eine sehr sentimentale, aber auch eine sehr, sehr eindringliche und sehr emotionale Geschichte. Sicherlich zu Recht die Titelgeschichte. Dann ist in diesem Band auch noch die meiner Meinung nach beste Geschichte. Also für mich ist es die beste Geschichte, die in Amerika jemals geschrieben wurde. Das ist die Omelas den Rücken kehren. Hier heißt es, glaube ich, die Omelas verlassen. Es ist eine Geschichte, wo es albern ist, den Plot zu erzählen. Nein,
ich wollte gerade einhaken, falls du es erzählst. Ich habe gesagt, erzähl es nicht. Wir lassen das einfach so stehen. Das ist eine Geschichte.
Das muss man gelesen haben.
Es ist eine Geschichte über Schuld vielleicht am ehesten. Das kann man, kann man als Mini-Spoiler mal lassen. Und mehr sorge ich nicht.
Ja,
genau. Und das schaut ihr euch selber an. Ich bin auch der Meinung, es ist eine der besten Kurzgeschichten, die im fantastischen Bereich je geschrieben wurden und die beamt einen eigentlich weg.
Ja. Und ansonsten ist natürlich tatsächlich Freie Geister.
Ja.
in der neuen Übersetzung von Karin Nölle, sehr, sehr empfehlenswert. Fast genauso gut oder genauso wichtig ist Die linke Hand der Dunkelheit. Mhm. Wobei ich da eine minimale Spoilerwarnung gebe, weil es zurzeit ein Thema ist, wo Menschen schnell an ihre Grenzen kommen. Ich sag mal, wenn jemand das Thema Queerness gar nicht mehr haben kann, aus was für Gründen auch immer, dann sollte er Die linke Hand der Dunkelheit vielleicht nicht direkt als erstes Werk lesen, sondern wenn er festgestellt hat, die anderen Sachen von Le Guin haben ja alle gut gefallen, dann kann er sich damit beschäftigen. Weil die Figur auf einem Planeten ist, auf der die Bewohner regelmäßig ihr Geschlecht wechseln, und zwar immer nur dann, wenn sie Nachkommen zeugen wollen. Ansonsten sind sie nämlich völlig geschlechtslos. Auch eine Sache, die sehr schwierig vorstellbar ist, weil das dann nämlich eine absolute Gesellschaft von Gleichen ja ist. Also da gibt es keine Mann-Frau-Differenz auf diesem Planeten.
Ich finde das unglaublich spannend, Leute. Das, also von wegen hier, da müsst ihr keinen Abstand von lassen. Lest es, das ist geil. Da steckt schon so viel Gedankengut drin, was man heute gerade in diesen ganzen Queerness-Diskussionen wieder gut gebrauchen könnte, meiner Ansicht nach. Aber das ist ja nur meine Meinung.
Das ist vollkommen in Ordnung und es freut mich definitiv eines ihrer absolut wichtigen und unverzichtbaren Werke.
Ja, aber wir haben dann schon gesagt, wir kriegen das ganze Werk nicht unter hier. Deswegen geben wir jetzt nochmal einen Ausblick. Da sehe ich hier was Schönes, das heißt Lavinia.
Ja.
Das sieht mir nach einem Carcosa-Buch aus, wenn ich das Titelbild hier so sehe. Das ist aber nur das Titelbild, ich habe noch nicht das Buch vorliegen.
Genau. Ja. Ursula Le Guin hat in ihrer Studienzeit und hinterher von Vergil die Aeneas gelesen. Berühmter klassischer Text in der Nachfolge der Ilias, beschreibt das Leben von einem aus Troja flüchtenden Aeneas, der dann letztlich zum Mitbegründer Roms wird auf ganz merkwürdigen, verschlungenen Heldenpfaden. Unter anderem heiratet er da in Italien eine Königstochter namens Lavinia, die in Vergils Monster-Epos nur erwähnt wird als seine Frau, Mutter seiner Kinder, aber nicht mal selbst zu Wort kommt. Eine poetische Ungerechtigkeit, die Ursula Le Guin dann am Ende ihres Lebens beschlossen hat zu beseitigen und der Lavinia eine Stimme zu geben. Das heißt, sie erzählt die Geschichte dieser Königstochter. Der Fokus liegt auf Lavinia, dann kommt dieser Held vorbei, ihr geweissagt über Träume, über Visionen, die sie hat. Sie wird die Frau von Aeneas. Aeneas kämpft um Rom, Aeneas schwängert sie, sie bringt Kinder zur Welt, sie kümmert sich um Aeneas anderen Sohn, lebt aber ihr eigenes Leben und zum Schluss gönnt ihr Ursula Le Guin dann eine Transzendenz, in der sie sogar mit Vergil, mit ihrem Dichter, nochmal in ein Zwiegespräch treten kann und mit ihm drüber diskutieren, was er damals versäumt hat. Das ist in einer dermaßen liebevollen Art und Weise erzählt, in einer dermaßen auch sprachlich zurückgenommenen Geschichte. Es macht einen unfassbaren Spaß, dieses Buch zu lesen.
Aber haben wir jetzt auch kein Genre, wo wir das so richtig reinschieben können? Das ist ja jetzt eigentlich
bedingt
fantastisch,
wenn man sagt, sie kann mit dem Autor reden. Es ist kein historischer Roman, es ist kein historisierender Roman,
ja,
es ist kein feministischer Roman,
einfach wieder mal
aber er ist alles das.
Ja, das sieht ja besser aus als vor 20, 30 Jahren mit den Titeln.
Definitiv.
Ja, da hat man nämlich eine Zeit, wo es ganz gruselig ausschaut, aber ganz vieles nicht lieferbar. Und jetzt haben wir wirklich viel für euch. Thor Fischer ist da gut dabei und der Carcosa Verlag ist auch gut dabei. Wo wir auch noch immer nach Hause, die Geißel des Himmels.
Und auch Golconda, relativ kleiner Verlag, ja, der aber immer wieder spannende Sachen macht. Der hat sich tatsächlich die Mühe gemacht und einen ihrer Essaybände übersetzt. Keine Zeit zu verlieren,
ja,
heißt genau das Buch. Das enthält ganz spannend einen ganz großen Teil ihrer Podcasts.
Ich kann nur abschließend jetzt sagen, was für ein großes Glück das ist. Es ist ein dreifaches Glück. Das eine Glück ist, dass die Plauderecke sich dieses Themas annimmt. Das zweite große Glück ist, dass wir den absoluten Experten hatten, der Horst, der sich die Zeit genommen hat, euch das alles so darzulegen. Und das dritte Glück ist, dass ihr das meiste eben lieferbar bei uns bekommen könnt. Ach, ist auch ein viertes Glück, es ist vor Weihnachten. Das heißt, ihr habt auch noch zig Geschenkideen für eure Lieben. Also, lieber Horst, ich danke dir vielmals, dass du, das war ja jetzt so ein Bruchteil deines umfassenden Wissens über die Dame. Wir hätten noch 2 Stunden weiter plaudern können wahrscheinlich. Vielen Dank.
Herzlich gerne. Es tut mir in der Seele weh, dass ich Bücher wie Die Geißel des Himmels oder Immer nach Hause noch nicht mal erwähnen konnte.
Du hast es jetzt schnell geschickt gemacht.
Von ihren Kinderbüchern oder sonstigen Katzenbüchern mal abgesehen.
Ihr Werk ist wirklich so vielfältig und so...
Ich stelle es mal so in den Raum, sollte der Widerhall über diesen Podcast über 1 oder 2 Kommentare hinausgehen und es nach einer Fortsetzung rufen, so stelle ich mich gerne insgesamt mit meiner Bibliothek wieder zur Verfügung.
Schreibt uns, was ihr da gerne haben wollt und auch natürlich, ob es euch gefallen hat und bestellt fleißig und teilt das Ganze, wie sich das halt gehört in modernen Social-Media-Zeiten. Ich sag ciao und bye-bye, euer Bern und vielen Dank nochmal, Horst.
Gerne und auch von mir ein Tschüss.